So, da sind wir wieder. Da sind wir in unserem Herz, in unserer Herzreihe. Ich bin ja immer sehr interessiert gerade, was sich so tut, auch was sich in den Kleingruppen so tut. Das sind ja ungefähr 60 Leute, die daran teilnehmen, also eine Kleingruppe haben, also eine ganze Menge. Und wie ich das beim letzten Mal auch schon gemacht habe, die letzte Predigt auch eröffnet habe, eröffne ich auch heute, nämlich mit der letzten Folie, die zusammenfassende Folie des letzten Males. Und zwar war das diese hier. Wer die Predigt nicht gehört hat und nicht gesehen hat, der wird jetzt noch kein System oder so entdecken, der wird das jetzt nur so puzzlestückartig einfach durchgehen können, lesen können. Alle anderen fühlen sich hoffentlich genug erinnert, dass sie wieder im Flow sind und wieder an Bord sind. Das gebrochene Herz. Darum ging es letztes Mal. Und heute geht es also um Teil 3, das verkalkte Herz. Das verkalkte Herz. Und ich möchte, bevor ich loslege, ein Vorwort quasi loslegen. Auch, das war mir im Voraus, also vor dieser Predigtreihe war mir das klar und war auch in meinem Kopf, dass ich auch nicht, also ich plane was über 8 Wochen weg, ja, aber ich möchte schon hören, was ist am Bach quasi, also was wird geredet, was wird gedacht, welche Diskussionen kommen nochmal ganz neu auf. Das ist total toll, total bereichernd, also ich kriege ganz tolle Mails, also das setzt wieder, also ich nehme jetzt mal eine raus, zum Beispiel von Manni, der mir schon Mails geschrieben hatte, Manni Schmidt, wie passt eigentlich dieses Herz und diese Motoren, diese Fragen, die das Herz bewegen, wie passt das eigentlich zum Beispiel zu unseren Urinstinkten, ja, also eher biologisch gesehen, so der Mensch hat ja auch Urinstinkte, wie passen die eigentlich dazu? Also auf einmal kommen da Themenfelder und Fragen auf, also sehr inspirierend, macht das bitte genauso weiter und deswegen lasse ich mir eben gerne erzählen, was redet ihr in den Kleingruppen. Also, ein Vorwort. Diese Predigt ist jemandem gewidmet und zwar nicht einer einzelnen Person und auch nicht einer Personengruppe, also nicht dem und dem Hauskreis oder der Kleingruppe, sondern sie ist gewissermaßen einer Haltung gewidmet. Ja, und zwar eine Haltung, die in vielen Menschen, vielleicht ja auch in dir, die in vielen Menschen, die schon länger im Glauben unterwegs sind, leise vor sich hin wabert, als wenn die irgendwie dazugehört, diese Stimme. Und das nehme ich in verschiedenen Gesprächen wahr, in Zwischentönen, eben auch in den Kleingruppen. Und zwar die Haltung, ja, also die Herzreihe, das ist ja total interessant. Also ich bin ja Christ, ich bin ja schon Christ. Das ist total interessant, aber mich betrifft das ja gar nicht mehr. Also mich betrifft das doch gar nicht mehr. Ich bin ja Christ, also das gebrochene Herz, also die Motoren, die Fragen, die Suche nach Antworten, die Suche nach einem Okay und die Suche nach, ich bin liebenswert. Also das ist ja alles ganz nett, darüber nachzudenken, aber das habe ich ja alles hinter mich gelassen. Das habe ich doch, damit bin ich doch durch. Also da stehe ich doch drüber. Ja, da kann ich gar nicht mehr viel zu sagen. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Vielleicht kennt ihr diese Stimme. Vielleicht habt ihr diese Stimme auch selber. Ich möchte dieser Haltung mal ganz höflich, aber auch ganz vehement widersprechen. Ganz vehement widersprechen. Das wäre eine Haltung, die weder vom Evangelium ganz gedeckt ist, noch von, sagen wir mal, von der Tradition, von der evangelischen, lutherischen Tradition, von der wir herkommen. Luther hat ja vieles gesagt, aber einer seiner großen Themen, seiner lateinischen Formulierung, simul justus et peccator, ja, Sünder und Gerechter zugleich. Wir sind Sünder und Gerechte zugleich. Ja, also wir können das Alte, das Sündersein, nicht mal ebenso so fahrlässig mit umgehen oder irgendwie, ja, das habe ich längst hinter mir, also ich bin ja jetzt gerecht gesprochen, ich bin ja jetzt Christ. Nein, wir sollen beides im Auge behalten, sagt er. wo und wie das alte, gebrochene Herz noch wirkt, behalte das im Auge, aber natürlich auch, wo lebe ich schon anders, quasi im neuen System. Zu diesem System kommen wir noch, das werden wir noch kennenlernen. Ja? Also dieser Haltung möchte ich diese Predigt mal widmen. Mehr darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen, das reicht. Ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Behaltet das im Auge, auch in den Kleingruppen. So, wir stehen in unserem Herz und ich glaube, wir haben eine Menge von der Funktionsweise und dem, sagen wir mal, dem Bauplan des Herzens gehört. Wie funktioniert das Herz eigentlich? Die Fragen, die uns antreiben, ja, unsere Motoren, die uns antreiben, dass wir ja die Antworten verlangen, dass wir bei anderen dafür auch Gründe liefern müssen, ja, immer dieses Weil, also ich bin nur dann geliebt, weil jemand anderes was davon hat oder weil ich dem auch irgendwie was bringe. Also Liebe mit Bedingungen, Liebe dazugehören, das Okay der anderen, das ist nicht umsonst, das ist die Funktionsweise dieses Herzens, das ist nicht umsonst, sondern es hängt an Bedingungen. Du bist für Menschen, das hört sich sehr hart an, du bist für Menschen nicht einfach so und ohne jede Bedingung liebenswert. Das hätten wir gerne so. Das muss man den Menschen auch nicht sofort zum Vorwurf machen. Aber für andere Menschen sind wir nicht mal ebenso liebenswert. Nicht, weil sie doof sind, das sage ich ja ganz oft, handeln diese Menschen so, sondern weil sie selber auf der Suche sind nach Antworten. Ja, sie haben ja diese Motoren selber in sich. Sie sind selber auf der Suche nach ihrem Okay. Wer sagt eigentlich mir, dass ich okay bin? Soll ich hier ständig nur anderen sagen, dass sie okay sind und dass ich sie lieb habe? Ich brauche das auch. Ja, also lauter suchende Leute. So, und so entsteht, das war gehört alles noch zur Rekapitulation, zur Wiederholung. So entsteht also ein System, wo jeder irgendwie versucht, das zu ergattern, was er braucht für sich. Ja? Manche schaffen das, an diese Antworten zu kommen. Manche schaffen das nicht. Es gibt Gewinner und Verlierer, haben wir gesagt. Es entsteht Schuld in diesem System. Ja, Menschen werden aneinander schuldig. Und zwar ohne, dass sie eine böse Absicht haben. Sie wollen gar nicht jemanden anderen verletzen. Wer steht schon morgens auf und sagt, heute habe ich mal richtig Lust, jemanden in die Parade zu fahren? Nee, aber es passiert trotzdem, weil jeder auf der Suche nach seinen Antworten ist. So, das ist das gebrochene Herz. Und mit diesem gebrochenen Herzen unterwegs zu sein, zu leben, ist für den Menschen das Natürlichste auf der Welt. Also was Selbstverständlicheres kann man sich kaum denken. Er kennt nichts anderes. So kommt er auf diese Welt. Er kennt nichts anderes, als mit diesen Fragen und nach Antworten zu suchen. So, und diese die tiefe Überzeugung, über die man gar nicht nachdenken muss, das sind wohl die Gesetzmäßigkeiten des Lebens. So läuft das Leben. Ich habe früher immer zu meinen Teens in der Jugendarbeit gesagt, stellt euch mal vor, irgendein Marsmännchen kommt hier auf die Welt und fragt mal ganz kurz, wie läuft denn das so bei euch? Also wie funktioniert das Leben? Und du hast nur eine halbe Minute Zeit, dann wärst du, glaube ich, mit dieser Antwort gar nicht so falsch. Ja, das Leben so runterzubrechen, ja, die Menschen sind suchende Menschen, sie sind auf der Suche nach Antwort für sich. Ja, sie haben diese Fragen in sich. Bin ich okay? Hast du mich lieb? So, soweit zum Wiederreinkommen. Ja? Ich möchte heute über Jesus sprechen. Ich möchte unseren Blick mal auf Jesus lenken und zwar mit folgender Frage. Wie sieht eigentlich jemand dieses System, dieses Herz, ja, haben wir verstanden, dieses System, dieses gebrochene Herz, wie sieht das eigentlich jemand, wie bewertet das jemand, der nicht selber darin gefangen ist? Der nicht selber darin gefangen ist. Denn, Klammer auf, das ist genau der Unterschied, es gibt viele Unterschiede, aber das ist einer der großen Unterschiede von Jesus zu Menschen wie mir und dir. Ja, also Jesus ist eben nicht durch die Welt gegangen mit seinen beiden Motoren auf der Suche nach seinen Antworten. Er hat das genauso gemacht wie wir und so weiter. Ja, nach Antworten nach oder Suche nach Bestätigung, nach Anerkennung. mit einer gefärbten Sicht. Ja, Jesus hatte auch eine gefärbte Sicht, so wie wir auch. Nein, ja, er lebte offensichtlich, und das merkten die Leute damals auch, er lebte offensichtlich aus einer anderen Quelle heraus. Ganz faszinierend. Er lebte in einem anderen System, könnte man sagen. Dieses andere System werden wir noch kennenlernen. Wir sind ja bisher nur bei der Standortbestimmung. Wir wollen erstmal wissen, in welchem System sind wir denn unterwegs? Das wollen wir erstmal verstehen. Ja? Das andere System kommt später. So, und das System von Jesus, sein System, das hatte natürlich mit seiner Beziehung zu Gott, mit seiner Beziehung zum Vater zu tun. Das hat ihn unheimlich frei sein lassen, unheimlich frei agieren lassen. Ja, vielleicht ist euch das mal aufgefallen. Er konnte anderen dienen. Er konnte es sich leisten, anderen ganz zu dienen und ein echter Diener zu sein. Das kriegen wir gar nicht hin. Ja, also das kriegt der Mensch kann das nicht. Ja, der Mensch kann nicht von sich aus mit seinem gebrochenen Herzen nur Diener für jemanden anderen sein. Das kann er sich gar nicht leisten. Ich hatte das beim letzten Mal gesagt, der Mensch kann wohl Gutes tun, ja, also absolut. Aber seine Fragen, seine Motoren, ja, verlangen irgendwann wieder Antworten. Ja, man könnte sagen, bei jedem Wohltäter wird das Herz, sein Herz, wird das menschliche Herz sich irgendwann wieder melden und sagen, also jetzt ist auch mal gut, irgendwann bist du auch mal wieder dran, ne? Irgendwann bin ich auch mal wieder dran. Also immer nur geben, 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 also irgendwann muss auch mal was zurückkommen. Ja, wer kennt diese Sätze nicht? Oder ich will zumindest, dass das ein bisschen gesehen wird, was ich auch gebe. Steckt ja tief in uns. Ja? Also die Kraft, einfach immer Diener zu sein, hat das menschliche Herz nicht. Die Geduld haben wir nicht, das Herz haben wir nicht. Und wieder, nicht weil wir blöd sind, sondern weil wir quasi einen Eigenbedarf haben. Ich muss erstmal auch an mich denken. Ja? Also wer tut das denn sonst? So, wie oft lesen wir das in den Evangelien, dass Jesus diesen Eigenbedarf für sich irgendwie nicht hatte? Das ist schon auffällig. Er hatte diesen Eigenbedarf nicht. Wie oft lesen wir das in den Evangelien, dass er an vielen Stellen völlig anders war oder konträr zu dem war, was um ihn herum passierte, was eigentlich alle gemacht haben, aber er irgendwie nicht. So, er nicht. Ja, er war an vielen Stellen völlig anders. Also er war nicht, sagen wir mal, das wird ganz oft versucht, aus Jesus zu machen, er ist nicht die beste Version eines Menschen, ja, also ein großer Menschheitslehrer, wie es auch andere gab, wie Mutter Teresa oder Mahatma Gandhi oder Nelson Mandela oder Franz von Assisi oder was auch immer, ja. Also er ist nicht der Beste von uns, sondern er ist anders. Er ist ganz schön anders. Ich werd gleich konkret. Also wie oft lesen wir das, dass ihm das schlichtweg nicht wichtig war, was man tun sollte und was man auf jeden Fall nicht tun sollte. Er schien völlig von anderen Fragen geleitet zu sein. Ja, also von Fragen wie, was sagt mir Gott jetzt und sowieso? Was sagt mir Gott? Was brauchen andere? Wo und wie möchte Gott durch mich wirken? Was soll ich von Gott her weitergeben? Was ist mein Auftrag in dieser Welt? Das waren scheinbar seine Leitfragen. Ja? Er hat sich einfach nicht davon leiten lassen, nicht davon eingrenzen lassen, zum Beispiel mit wem man sich abgibt und wen man eher meiden sollte. Und wir kennen die Beispiele, ja. Also denjenigen, den alle gemieden haben, den alle haben links liegen lassen, über den alle nur geschimpft haben, zu dem ist Jesus hingegangen und hat gesagt, zu dir möchte ich gehen, bei dir möchte ich heute zu Gast sein. Bei dir möchte ich zu Gast sein, denn ich sehe dich, ich kenne deine Geschichte, ich kenne dein Herz, ich weiß, wo dein Antrieb herkommt, viel Geld haben zu wollen, ja, damit du wer bist, Zachäus. Ich weiß das, ich kenne dein Herz. Jesus ist auf diese Menschen zugegangen. Oder die Kinder, die damals natürlich keine Rechte hatten, ja, die unter Erwachsenen zu schweigen hatten, die ersten Lebensjahre natürlich nichts leisten konnten, ja, und dadurch Menschen, tatsächlich Menschen zweiter Klasse waren, Zu denen hat Jesus gesagt, lass sie zu mir kommen. Also ich bin mit ihnen auf Augenhöhe, lass sie zu mir kommen. Solchen gehört das Himmelreich, hat er gesagt. Und wie heißt es dann in der Luther-Übersetzung? Da herzte er sie, also er drückte sie, er umarmte sie, er schmuste mit ihnen, was auch immer das heißt. Das wäre heute schon komisch, aber damals noch mehr. Welcher erwachsene Mann schmust denn öffentlich mit verwahrlosten Kindern, bitte? Also das geht ja wohl nicht. So. Jesus tat das. So. Und er legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Und alle Erwachsenen mit ihren Fragen und Motoren standen da. Ja. Dann hat er, anderes Beispiel, dann hat er Frauen im Jüngerkreis gehabt. Also nicht in diesem Zwölferkreis, von dem wir oft wissen und hören, sondern es gibt Frauen, die ihm nachgefolgt sind. Welcher Rabbi hatte damals Frauen in seinem Jüngerkreis? Keiner. Völlig undenkbar, ja, zur damaligen Zeit. So, ich könnte noch mehrere Beispiele nennen, und ich schiebe mal an dieser Stelle kurz was ein, nämlich, jetzt darf man folgenden gedanklichen Fehler nicht machen. Und zwar, nämlich zu sagen, ja, das stimmt, also die Beispiele, die zeigen, das war damals schon echt schlimm. So, die Verhältnisse damals waren echt schlimm. So wie mit Kindern umgegangen wurde oder wie Menschen isoliert wurden und das Sozialsystem und dass Frauen keine Rechte hatten, das war wirklich schlimm damals. Also ein Glück, dass das heute anders ist. Ja, ein Glück sieht das heute anders aus. Das passiert. Diese Art, auf einmal über die Verhältnisse zu sprechen, das passiert ganz schnell. Und ich glaube, dass das auch in den Hauskreisen und Bibelstunden und so weiter, ich habe das selber so oft erlebt, dass Menschen ganz leicht dahin abdriften. Achtet mal in euren Kleingruppen drauf. Wenn Menschen sich lieber über die Verhältnisse unterhalten oder über die anderen aufregen oder echauffieren oder was auch immer, oder über früher sprechen und was früher besser war oder früher schlechter war und so weiter. Und zwar genau an der Stelle, wo sie eigentlich bei sich bleiben sollten, eigentlich persönlich bleiben sollten. Bleib mal bei dir. So. Ja, also, wo sie über sich nachdenken sollen. Ich vermute, dass es auch, das würde mich wundern, wenn es nicht so ist, dass es auch den Kleingruppen in der vergangenen Woche hier und da so ging. Ja? Da waren ja sehr persönliche Fragen. Ich schreibe ja immer so einen Kleingruppenimpuls, den ich verschicke. Und mit diesem Impuls werden die Abende gestaltet. Und für die, die nicht in so einer Kleingruppe sind, ist das vielleicht mal ganz interessant zu wissen. Eine Frage war ja zum Beispiel, welche Eigenschaften, also welche Charakterzüge hast du? Also bist du humorvoll oder unternehmenslustig oder charmant oder hilfsbereit oder so? Welche Eigenschaften hast du? Oder welche persönlichen Ressourcen hast du? Also von gutem Aussehen angefangen oder von Geld oder Titel, ja, oder Erfolge, die du eingeheimst hast, oder manche bilden sich auch was auf ihren Namen ein. Ich bin ein von und zu, so und so, was auch immer. Also, was lege bei dir nahe, das war die Frage, um damit bei anderen zu punkten? Also bei anderen Eindruck zu machen, dass sie sagen, sie reagieren, ja, du bist okay, du gehörst dazu, ey, du bist cool, ey, du bist witzig, dich mag ich. Was auch immer, also was wären bei dir Dinge, mit denen du punkten könntest? Also was könntest du einsetzen? Das tun wir natürlich alle überhaupt nicht mehr. Wir sind ja Christen. Also das ist ja wirklich das alte Leben. Das tun wir gar nicht mehr. Schon gar nicht in der Gemeinde. Ja, was könntest du einsetzen, um an das Okay der anderen zu kommen? Um lieb gehabt zu werden? Um dazu zu gehören? Je persönlicher Menschen in den Kleingruppen und auch in der Gemeinde, sonst wo, überall, je persönlicher Menschen erzählen, desto relevanter, desto vertrauensvoller, desto bewegender ist das für alle anderen auch. So, vielleicht kennt ihr diesen Effekt, wenn einer mal auspackt und einer erzählt, oh Leute, ich hab da was, das möchte ich jetzt mal teilen, dann sorgt das in der ganzen Gruppe für, ich habe auch was. So, wo du jetzt erzählt hast, also ich kenne das auch. Dann fallen auf einmal die Fassaden. Ne? Also sprecht nicht so sehr über die Verhältnisse oder über andere oder über früher und so weiter, sondern über euch selber. Botschaft angekommen? Ich glaube schon, ne? Klammer zu. So. Wie bin ich darauf gekommen? Wenn ich in den Evangelien lese und mir Jesus anschaue, muss die Frage sein, warum hat Jesus Dinge getan, die alle anderen um ihn herum nicht getan haben? Ja, und das meint jetzt nicht irgendwelche Wunder, Heilungen oder was auch immer, sondern den ganz normalen Umgang mit Menschen. So, da war er irgendwie anders. Warum hat er Dinge getan, die alle anderen nicht getan haben? Und wenn du jetzt gut bist, dann richtest du die Frage sofort gegen dich selbst. Nämlich, warum hat er Dinge getan, wie konnte Jesus Dinge tun, die ich damals nicht getan hätte? Wie konnte Jesus Dinge tun, die ich damals nicht getan hätte? Mit dieser Frage, mit dieser Haltung, da redet man nicht mehr über die Verhältnisse, sondern da ist man bei sich selber. Warum konnte Jesus das tun? Antwort, weil er diese Motoren nicht hatte. Ja, weil er diese Motoren nicht hatte, weil er dadurch von sich wegschauen konnte. Seine Scheinwerfer gingen nicht auf sich, ich brauche erstmal, sondern er war frei zu dienen. Ne? Er konnte von sich selbst wegschauen. Er lebte schlichtweg in einem anderen System. Wie er mit Randgruppen umgehen konnte, wie er mit Ausgestoßenen umgehen konnte, mit Schwerstkranken, mit Behinderten, wie er darauf zugehen konnte, wie er imstande war, seinen Nächsten nicht nur zu lieben, da würden wir sagen, ja, das kriege ich auch noch einigermaßen hin, so meinen Nächsten, mein Nachbar, ja, den finde ich ganz okay, der ist nett. Also, wie er imstande war, nicht nur seinen Nächsten zu lieben, sondern seine Feinde, für die gebetet hat, für seine Feinde gebetet hat, die ihn umgebracht haben. Jetzt kannst du dich wieder fragen, auf dich richten, machst du das, mach ich das, kann ich das überhaupt? Ich möchte uns mal sehen. Wir scheitern ja manchmal schon an Lappalien, also das von Feindesliebe noch gar nicht die Spur. Wir scheitern ja schon an ganz anderen Ebenen, ja. Wie viele Beziehungen liegen auf Eis, eben in Nachbarschaften, in Familien, in Kollegenkreisen, auch im Kontext dieser Gemeinde. Ist nicht neu, habe ich schon mal von hier vorne gesagt, ne? Menschen kommen nicht wieder zueinander, setzen sich lieber ein paar Meter auseinander. Das geht's, weil man sich vor Jahren an irgendwelchen Situationen aufgehängt hat und gesagt, nee, das reicht, also, wir kommen nicht, nö, das reicht mir. So. Ich hoffe, ihr erahnt den Unterschied von uns zu Jesus selbst. Jesus spricht in dem Moment, wo er umgebracht wird, denen Vergebung zu, die ihn gerade umbringen. So. Vater, vergib ihnen, betet er am Kreuz. Jesus lebte aus einer anderen Quelle, er lebte in einem anderen System. So, und wir kennen die vielen Stellen in den Evangelien, wo er Dinge sagt, die für unsere Ohren, für unsere Motoren, für unser Herz, für unser gebrochenes Herz sehr provokant sind, wo wir uns förmlich aufregen müssen und in den Widerspruch gehen müssen. Das halten wir mit unserem Herz gar nicht aus. Ich gebe euch mal ein Beispiel. In Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das zufallen, was ihr zum Leben braucht. Kann man mal schnell überlesen, aber eigentlich müssen wir noch sagen, da sagt doch unser altes Herz sofort, gute Idee, aber wir können das gerne so rum machen. Sagen wir so, Jesus, ich sichere mich ab, ich sehe zu, dass ich genug habe, dass ich okay bin, ja, dass ich meinen Kram fertig kriege und dann gucke ich mal, was ich noch möglich machen kann, was dann noch übrig bleibt und davon gebe ich dann gerne auch ab. Ja, also wenn noch was übrig bleibt, gebe ich das gerne noch ab. Das muss man da mal sehen, ja, also ob das mal eine Stunde sauber machen in der Gemeinde ist oder hier nur 100 Euro extra Spende und so, das muss ich da mal gucken. Ja, oder ich kann dann auch mal einen halben Samstag kann ich schon auch mal mit anpacken. Also klar, ich habe auch zu Hause meinen Kram, kennst du ja auch, ne? Weißt du, wie das ist, ne? Rasenmähen, einkaufen, halben Samstag, schauen wir mal, ja? Also Jesus, so rum wäre mir das eigentlich lieber. Geht das? Können wir das so machen? Ich pieke euch gerade ein bisschen, ne? Ist das so? Ich pieke euch gerade ein bisschen. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass euch das ein bisschen provoziert. Oder wenn nicht provoziert, dass das eine Reizung hervorruft, sagen wir mal. Dass euch das ein wenig reizt. Dass ihr ein wenig zähneknirschend da sitzt. Warum hoffe ich das? Weil ihr dann wisst, dass euer altes Herz noch da ist. Weil ihr dann wisst, dass euer altes Herz noch da ist. Das alte Herz ist nämlich gereizt. Wenn irgendwas in dir Reizung verursacht, dann ist es nicht das neue Herz, das Leben als Christ, das Leben im Licht, sondern es ist das alte Herz. Ja, das alte Herz. Es gibt, also deswegen nochmal, lasst uns in den Kleingruppen über unser altes Herz sprechen. Ja, es gibt eine Menge zu reden. Ja. Natürlich auch über das Neue, kommt noch, keine Sorge. Aber eben auch über das Alte, sprecht darüber. So, ich komme zurück. Jesus war nicht gefangen im System namens gebrochenes Herz. Er hatte das einfach nicht. Deswegen konnte er anders sein, anders Menschen begegnen, anders mit Geld und mit Besitz umgehen, anders mit seiner Zeit umgehen. Er konnte dem eigenen Leid, dem eigenen Tod anders ins Gesicht sehen. So, und jetzt lasst uns ihn mal fragen, wie sieht er denn jetzt auf mich und mein gebrochenes Herz? Was sagt er denn jetzt dazu? Wie sieht er auf den Menschen mit den beiden Motoren? So, er kannte die beiden Fragen ja selber nicht, aber trotzdem weiß er natürlich, was am Bach ist, ja? Also, was sagt er? In Matthäus 16, Vers 24, das ist ein Satz, den ich früher nie so richtig verstanden habe, als junger Mensch, als Teenie, als älterer Teenie. In Matthäus 16, Vers 24 sagt er, jetzt kommt ein bisschen Konjunktiv, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Ja, für alle Konjunktivfreunde hier. Was würde es dem Menschen helfen, ja, wenn er die ganze Welt gewinnen würde und so weiter? So, ich übersetze den Satz mal in unser Bild. Da müsste er heißen, was nützt es dir, wenn du anderen so viele Gründe liefern konntest, dass sie dir tausendmal sagen, dass du okay bist und dass du liebenswert bist und dass du dazugehörst und dass sie dich mögen. Wenn am Ende das Herz, dein Herz, dein gebrochenes Herz doch verloren geht. Das ist dieser Vers in unser Bild ausgedrückt. Ja, wir hatten das letztes Mal gesagt, im alten System, ja, wo die Anerkennung von anderen immer an Bedingungen geknüpft ist, ich mag dich, weil du, es braucht ja immer Gründe, warum du gemocht wirst. Am Ende bleibt immer die Frage offen, bin ich eigentlich einfach so liebenswert? Bin ich eigentlich einfach so liebenswert? Bin ich eigentlich einfach so okay? Oder muss ich immer was liefern, immer Gründe liefern? Was hilft es den Menschen, wenn er einer dieser scheinbaren Gewinner ist, dieses System mit scheinbaren Gewinnern? Was hilft es den Menschen, wenn am Ende die Frage doch offen bleibt, ob du liebenswert bist? Was hilft es dem Menschen, wenn er es zwar gut gemeint hat und die besten Absichten hatte, das Ziel seines Lebens aber doch verfehlt. Er war einfach im falschen System unterwegs. So. Ja? Was hilft es dem Menschen, wenn am Ende die Frage doch offen bleibt? Bist du einfach so liebenswert? Das würde ja mal was verändern, ne? Also das würde was verändern, wenn wir das wüssten. Ich bin einfach so liebenswert. Das wäre wirklich ein neues, anderes System. Diese beiden Motoren würde es gar nicht mehr geben. Diese Frage wäre auch schon beantwortet. Okay, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Ich habe völlig andere Möglichkeiten. Ich muss ja gar nicht mehr mich im Auge halten. So. In der Geschichte wo Jesus viele Menschen satt macht, kennen viele von uns, die Speisung der 5000, sagt er an einer Stelle, Jesus sah die große Menge und sie jammerten ihn, also sie taten ihm leid, diese Menschen taten ihm leid, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und jetzt kommt wieder unser Herzbild, jetzt übersetzen wir das wieder in unser Herzbild. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten, also sie waren Suchende mit gebrochenem Herzen und sie irrten umher auf der Suche nach Antworten, auf der Suche nach guten Antworten und sie fanden aber keine, sie fanden keinen Hirten, sie fanden keine guten Antworten, sondern sie fanden nur Menschen um sich herum, die ihrerseits auf der Suche waren. Ja, sie fanden quasi nur andere Schafe. Ne, die Schafe tummeln sich alle durcheinander und jeder ist auf der Suche nach guten Antworten. Wo ist eigentlich der Hirte? Und sie finden nur lauter andere blökende Schafe. In der Bergpredigt spricht Jesus vom Hausbau, wo er förmlich sagt, mit dem gebrochenen Herzen ist es so, als wenn du dein Haus, dein Lebenshaus auf Sand baust. Und er sagt, tu das nicht, tu das nicht. Ja, das wird nicht halten. Dieses Haus, dieses Lebenshaus, diese Art zu leben mit diesem gebrochenen Herz ist keine, die dich ins Leben führt, ja, die dich ankommen lässt, sondern eine, die untauglich ist, die böse ist. Ja, haben wir die letzten beiden Sonntage gehört. Ein Weg, der böse ist, der untauglich ist, der zu nichts führt, der im Nichts endet. So, was ich mit diesen Bibelstellen deutlich machen will, Jesus lebte nicht nur selber in einem anderen System, sondern er stellt unser System, das wir alle sehr gut kennen, mit dem wir alle groß werden und wo wir uns weitestgehend auch zurechtgefunden haben, und womit wir uns, ja, auch als, womit wir auch als Christ immer noch zu tun haben, er stellt dieses System völlig in Frage. Er hat selber nicht in diesem System gelebt und das macht den Blick offen dafür, was er von diesem System hält. Er stellt das völlig in Frage. Ja? Also seine Botschaft ist ja nicht, liebe Leute, generell ist das System gar nicht so verkehrt. Ja, das, also macht das ruhig. Ihr müsst nur da und da ein bisschen aufpassen und hier müsst ihr das und das beachten. Sondern seine Botschaft ist: Kehrt um, kehrt um, andere, ganz andere Richtung, dreht um. So, also das ist nicht nur eine leichte Kursanpassung. Ja, mach das mal so. Ich bin dabei. Also ich gebe dir nochmal einen Tipp. Wenn was schief geht, greife ich dir ins Lenkrad und so, dann kriegen wir schon wieder. Also generell stimmt die Richtung schon. Nein, sondern er sagt, kehrt um. So, verlasst das System. Verlasst das System. Und das ist mit dieser Botschaft bei Menschen, die in diesem System zu Hause sind, dass das nicht unbedingt auf offene Ohren stößt, finde ich jetzt wenig überraschend, ehrlich gesagt. Was ist ein verkalktes Herz? Das ist ja das Thema von heute. Ein verkalktes Herz ist ein Herz, das sich nicht mehr in Frage stellen lässt. Ja, das nicht mehr für etwas anderes offen ist. Das nur noch das hier will. Das das hier kennt und das hier will. Ich bin so, ich habe es so kennengelernt und ich bleib so. Ja? So bin ich, so kenne ich das Leben. Das Herz ist verkalkt, ist verschlossen, ist dicht. Das ist das Bild. So, und ich möchte mich zum Ende gar nicht so sehr an den verkalkten Herzen aufhängen, nämlich an denen, die nicht wollen, sondern ich predige ja für Menschen, die wollen, ja, die offen sind, die empfangsbereit sind. Und wie damals gibt es heute Menschen, die genau diese Offenheit auch haben, auch immer noch haben oder wieder haben. Ja, Menschen, die wollen. Und die sagen, boah, dieser Mann, dieser Jesus fasziniert mich. Wenn ich ihn anschaue, fasziniert das mich. Sein System, aus dem er heraus gelebt hat, das beeindruckt mich. Sein Herz ist so anders als meins. Das ist faszinierend. Und auch als sagen wir, als Sohn Gottes glaube ich ihm irgendwie, wenn er sagt, dass ich mit diesem gebrochenen Herzen nicht ans Ziel komme. Irgendwie glaube ich ihm das, dass ich nicht ankomme. So, und die Frage für diese Menschen ist, kann dieses alte gebrochene Herz jetzt ein anderes werden? Kann das ein anderes werden? So, kann es, wenn der Wille doch da ist, also wir sprechen ja jetzt von Leuten, die wollen, wenn der Wille doch da ist, kann das irgendwie verwandelt werden? So, kann es sich zum Guten, zum Heilsamen verändern? Kann ich vielleicht an mir selbst arbeiten? Wir haben doch einen ganz guten Einfluss, so. Also was der Wille nicht alles schon bewegt hat. Also kann ich nicht an mir selbst arbeiten? Also was kann ich jetzt mit diesem gebrochenen Herzen machen? So, und genauso mit genau diesen Fragen sind Menschen damals schon zu Jesus gekommen. Er wird ja oft gefragt, Jesus, das, was du sagst, was du tust, das fasziniert mich. Was muss ich jetzt machen? Also was muss ich jetzt machen? Was kann ich tun, um nicht mehr auf diesem untauglichen Weg zu sein? Also ich möchte auch von weg. Was kann ich tun? So, ich möchte auf einen Weg kommen, der Bestand hat, der zum Ziel führt. Ja? Wie komme ich mit diesem gebrochenen Herzen in eine Spur, die, sagen wir mal, die ewig ist? Ja? Die Frage, die ihr kennt aus den biblischen Texten, ist ganz oft dieses, was kann ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Es meint genau das. Ja? So, und was sagt Jesus diesen Leuten? Du kannst nichts tun. Gar nichts kannst du tun. Du kannst nichts tun. Für dich ist es unmöglich, für dein Herz, für deine Mitte, für deine Schaltzentrale, ist es unmöglich, sie zu verlassen. Du wirst deine Schaltzentrale, deine Mitte nicht verlassen können. Du wirst dein gebrochenes Herz nicht verlassen können. Du wirst es nicht los. Du kannst nichts tun. Gott, aber ich kann doch an mir arbeiten. Also das ist doch wohl schon noch gut. Oder ich kann doch an mir arbeiten. Also, und du kannst mir dabei helfen, ein anderer Mensch zu werden, mich zu verändern oder nicht. So, es muss doch irgendwie möglich sein, aus diesem gebrochenen blauen Herzen ein pulsierendes, ein durchblutetes, ein rotes Herz zu machen. Das muss doch möglich sein. Und Jesus sagt, leider nein. Leider nein, dein blaues Herz würde das nicht mit sich machen lassen. Dein gebrochenes Herz wird sich nicht entscheidend verändern lassen. Es kann und wird niemals an der entscheidenden Stelle für jemand anderen Platz machen. Auch nicht für mich. Ja, was heißt das jetzt für mich? Mehr dazu nächsten Sonntag. Das ist gemein, ne? Predigt Nummer 4, nächsten Sonntag, das neue Herz. Das neue Herz. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich dieses Ende wage. Und ich habe mich dazu entschieden, es zu tun. Also, kommt wieder, hört euch die Predigt nächsten Sonntag an, das neue Herz. Was kann ich jetzt tun? Was heißt das für mich, wenn ich nichts tun kann? Was heißt das jetzt? Alles nächsten Sonntag. Ich gebe euch jetzt 2 Minuten Zeit. Ich habe heute keine Folie nochmal zur Zusammenfassung, sondern ich möchte euch die beiden Fragen mitgeben, die ich am Anfang meiner Zeit euch auch oft schon mitgegeben habe nach der Predigt, nämlich, was nimmst du mit? Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass ich noch gar nichts vom neuen Herz heute erzählt habe. Sagst du, das war alles nichts. Das Neue, darüber will ich mich gerne unterhalten, da will ich gerne drüber nachdenken, das nehme ich mit. Aber das Alte, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Nee, deswegen genau an dieser Stelle die Frage, was nimmst du mit? Was sagt Gott dir? 2 Minuten für euch.